Hallo Ernstfall, dein Podcast für die Krise.
Mit Judith Werner und Franz Hinzen.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Hier ist wieder Hallo Ernstfall, Hallo Berlin, Hallo Franz.
Hallo, ich bin total gespannt auf diese vorletzte Folge.
Das ist die vorletzte Folge von Hallo Ernstfall, ganz genau. Wir haben uns entschieden, mit einem Blick in die Zukunft zu enden, nämlich nächstes Mal, und machen heute eine kleine Rückschau für alle Hardcore-Fans, alle Ernstfall-Ultras, die die gesamte Zeit dieses Podcasts mit dabei waren. Keine Sorge, wir erzählen jetzt nicht nochmal alles von vorne. Dafür gibt es ja
die Nerds, die haben das auch schon archiviert. Die haben, glaube ich, so Karteikarten dann auch.
Ja, bestimmt. Abgesehen davon gibt es natürlich hallo-ernstfall.de. Wir wissen noch nicht so genau, wie es mit der Seite weitergeht. Sie wird auf jeden Fall noch eine ganze Weile online sein, sodass man den Podcast auch immer abrufen kann. So, von daher werden wir jetzt heute nicht in sämtliche Details und oder wir können jede Folge einzeln zusammenfassen wie so ein Pro-Seminar, Mediavistik.
Das macht die KI, das will ich machen.
Ja, ich glaube auch. Genau, und wir werden heute über verschiedene Themen reden, auch vielleicht, was wir ein bisschen aus der Zeit des Podcastens gelernt haben. Aber damit es hier nicht so trocken losgeht, hat der Franz wieder eins seiner Spiele vorbereitet. Es geht los.
Herzlich willkommen, hallo, das ist
ein bisschen mein overhyped hier. Also, oh Gott, wie viel Kaffee hattest du denn? Also,
ja, zu wenig.
Ach so.
Okay. Na, ich dachte, das ist jetzt so der Einsatz ist für mich, dass ich
ja,
jetzt.
Ja, absolut, absolut.
Dein
Cue, dein Stichwort, es geht los.
Also, liebe Judith, das hier ist ein Rätsel. Es besteht aus 5 Teilen und dieses Rätsel funktioniert so. Hallo Ernstfall gibt es ja schon seit Herbst 2020, seit diesem vermaledeiten Corona-Jahr. Und da haben wir angefangen, über uns und über deine Krankheit und über meine Kinder und alles dazwischen zu reden. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob du das alles überhaupt noch weißt.
Garantiert nicht.
Tatsächlich fing dieser Podcast ja an mit dem Gedanken, dass wir dokumentieren, was da los war, eben weil es so eine hazy Zeit war, in der man vielleicht auch ein bisschen den Überblick verlieren konnte. Und es ist eine Art Tagebuch. Und ich spiele dir jetzt mal ein paar Snippets ein, kurze Ausschnitte aus Folgen. Mein Tipp für dich ist, das sind eher ältere Folgen. Also das ist jetzt nichts, das nur 2 Monate her ist oder so. Und du hörst rein. Und dann sagst du mir, was der Kontext des Ganzen ist. Wie sind
okay,
wir
ich muss nicht wissen, welche Folge es ist.
Nein, du musst jetzt nicht, du musst jetzt auch nicht das Datum nennen, sondern du kannst. Aber mich würde nur interessieren, weißt du noch, worum es da so grob ging? Okay? Bist du bereit?
Nein, aber das macht ja nichts. Ja. Ist es im Leben ja nie.
Okay, gut. Nummer 1, los geht's. Wir kommen ja eigentlich von einem Ärztebild, das noch so ein bisschen geprägt ist, von der Schwarzwaldklinik, die ich mit Genuss geschaut habe neulich.
Ich habe eher Grey's Anatomy geguckt.
Also. Ja, ist ein billiger Abklatsch von der Schwarzwaldklinik. Und jedenfalls, also da ist es ja noch so, dass es.
Entschuldige, wenn ich dich da ganz kurz unterbreche, aber das ist, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also in Grey's Anatomy wird ja, glaube ich, das Krankenhaus mindestens 3-mal von Terroristen angegriffen und irgendwer operiert sich während einer Entbindung selbst oder so.
Ja.
Hat die Schwarzwaldklinik auch dieses Dramapotenzial?
Die Schwarzwaldklinik hat. Also die hat schöne Landschaftsaufnahmen und hin und wieder sieht man auch Konstanz oder Freiburg und ansonsten schlafen alle halt irgendwie in wechselnder Folge miteinander und sind sich dann aber auch wieder gut. Es gibt einen sehr schönen Sascha Hehn, der später auch noch Traumschiff-Kapitän wurde. Also da ist eigentlich alles für die ganze Familie dabei. Ich habe alle Folgen geschaut. Weil ich der Meinung bin, Netflix ist.
Das war die Vorbereitung auf die Geburt, ja?
So ist wurden wir schwanger.
Boah.
Ja.
Ja. Okay.
Also wir hören schon so ein paar wichtige Elemente des Podcasts, nämlich, dass ich zu Nebensächlichkeiten mich versteige, du mich aber dann nach dem ersten Halbsatz unterbrichst und eine andere Nebensächlichkeit einfügst.
Dieser Podcast lebt vom Unterbrechen. Okay, also Ich meine, es geht ja ganz offensichtlich um irgendeinen medizinischen Kontext, also das heißt halb offensichtlich, also es geht um Arztserien. Und jetzt glaube ich aber tatsächlich nicht, dass es wirklich jetzt hier irgendwie um Krebs oder um sonst was ging, sondern ich würde eigentlich tippen, dass das mal wieder eine unserer Warum sind wir Geisteswissenschaftler geworden und nicht doch was Gescheites Folgen vielleicht war. Das wäre mein Tipp.
Nee, also es geht schon tatsächlich um die Medizin. Es geht um die Ärzte und das hier ist tatsächlich ein Ausschnitt aus der zweiten Folge überhaupt. Recap. Was,
ernsthaft?
Ja.
Aber Moment mal, aus der zweiten Folge, hatte ich da nicht Chemo in der Zeit? Ja, ich kling aber lustig.
Ja, solltest du öfter machen. Nein, aber tatsächlich war es so. Wir haben ja die ersten beiden Folgen aufgenommen und dann geschnitten und haben sie unseren FreundInnen vorgespielt und haben geschaut, ob das überhaupt irgendwelchen Sinn ergibt, bevor wir es veröffentlicht haben. Das heißt, offiziell ist das Veröffentlichungsdatum von dieser Folge Ende November 2020, aber wir haben es wahrscheinlich einen Tick früher aufgenommen.
Es war wahrscheinlich vor Chemo und so nach der OP wahrscheinlich. Das stimmt, genau. Wir haben das damals voraufgenommen, weil wir ja da noch gar nicht wussten, machen wir vielleicht eher so ein Audioarchiv, ein privates draus oder veröffentlichen wir das wirklich? Weil ich wollte auch erstmal irgendwie selber hören und auch Feedback irgendwie so aus meinem Umfeld haben, ob das was ist, was man in den Äther hinausschreien kann oder ob es nicht doch besser wäre, das Ganze mehr im Privaten zu lassen. Und wir haben uns offensichtlich gegen das Private entschieden, aber war am Anfang nicht so ganz klar, muss man sagen.
Ja, und der Kontext des Ganzen ist eigentlich ein sehr ernster, nämlich dass unser Ärztebild immer noch geprägt ist von der Vorstellung des allwissenden Arztes, da sind wir drauf gekommen. Also so die Frage Patientenautonomie, ja. Wie viel wird man mitgenommen, wie viel wird einem einfach gesagt vom Arzt oder der Ärztin. Und da bin ich dann drauf gekommen, weil ich hatte irgendwann mal die Idee, in der ZDF-Mediathek diese Schwarzwaldklinik anzufangen, so spaßeshalber, dachte ich mir so, lustige Kultserie. Und dann sind Anja und ich da irgendwie drauf gekommen, dass es das irgendwie lustig ist. Und haben wir das halt wirklich die ganze, also voll alles geguckt. Inklusive dem Revival-Film eines sehr gealterten Herrn Dr. Brinkmann, der dann nochmal wieder in die Schwarzwaldklinik kommt und Sascha Hehn ist dann auch schon gealtert. Und anyway, und dann habe ich so gemeint, ja, damals war dieses Arztbild eigentlich noch des allwissenden Arztes, vor dem man großen Respekt hatte, aber der andererseits auch so eine Fürsorge hatte, wie so ein Pfarrer für seine Gemeinde irgendwie. Also ganz anders als heute, glaube ich. Oder ja,
heute, also
teilweise
in den Serien ist es ein Actionheld heute. Also irgendwie mitfühlender Actionheld oder mitfühlende Actionheldin oft.
Genau. Und ich glaube, der Ausschnitt ist auch deshalb ganz interessant, weil ich fand's sehr schwierig, sehr herausfordernd, über diese Themen zu reden mit dir. Also nicht wegen dir, sondern wegen den Themen. Und das war der erste Moment, wo wir, glaube ich, gecheckt haben, dass wenn wir einfach auch ein bisschen Quatsch einbauen und Popkultur, dann wird es ein bisschen einfacher.
Ne?
Genau. Ja. Okay, bist du bereit für
Nummer
zwei?
Sehr gerne.
Ja.
Nummer zwei.
Okay, los geht's.
Vielleicht denken sich manche Leute, ein super Weg, um an Drogen zu kommen. Aber das ist natürlich, wie man sich schon denken kann, ziemlicher Quatsch. Also zum einen ist es bei mir so, ich habe tatsächlich nie gekifft. Das glaubt mir wahrscheinlich auch keiner. Aber
wieso glaubt dir das keiner? Du bist doch so eine anständige junge Frau.
Ja, so eine anständige junge Frau. Aber ich war ja sehr lange sehr ökologisch unterwegs und sehr viel politisch engagiert. Genau.
Ja, oh je.
Und das bin ich ja immer unmöglich. Noch. Und tatsächlich haben das.
Und im Theater,
Also es ist wirklich so, dass ich hätte sehr, sehr viele Möglichkeiten in meinem Leben gehabt, aber ich finde Tabak widerlich und kann nicht rauchen. Deswegen hatte ich auch nie das Bedürfnis, irgendwie so ein Joint auszuprobieren. Und das interessiert mich auch irgendwie nicht so wahnsinnig. Und wenn man mal irgendwie viele Stunden mit Menschen verbracht haben, die alle bekifft sind, dann ist es auch nicht so, dass man sich denkt, boah, so muss ich unbedingt sein, ne? Weil die sind für die Umwelt, wenn man dann nicht bekifft ist, meistens sehr, sehr langweilig. Die finden komische Sachen witzig und hängen ansonsten sehr in der Gegend rum. Das fand ich irgendwie immer zu öde.
Ja, weißt du, es ist schon schön, wenn man gewisse Dinge dokumentiert hat auch so, ja.
Ja, Finde ich auch.
Worum ging es da?
Ja, also nachdem ja die Hanflegalisierung jetzt immer noch nicht in Kraft ist, gilt die Aussage tatsächlich immer noch. Aber ich bin ja so ein gesetzestreues Wesen. Also wenn es jetzt dann mal irgendwann legal ist, dann habe ich mir schon vorgenommen, das mal auszuprobieren. Aber tatsächlich will ich immer noch nicht rauchen. Von daher wissen immer noch nicht, wie wir das lösen. Aber ich glaube, ich weiß tatsächlich, worum es bei dem Beispiel geht. Ich glaube, das war mein verzweifelter Versuch im Rahmen der Chemotherapie, weil ich auch so viel Schmerzen hatte, an Cannabis Medikamente zu kommen, was sich als quasi unmöglich herausgestellt hat und man auch so ein halber Schwerverbrecher war, wenn man das überhaupt nachgefragt hat, was ich bis heute nicht verstehe. Aber
genau, so. Du hast es so geschildert, dass du dann so vorsichtig angefragt hast und dann aber das Gefühl hattest, du wirst angeschaut, als wärst du irgendwie jemand, der ja. sagt, gib mir Dope!
Ja, absolut.
Und ich muss noch eine Sache ergänzen, also das war jetzt vom Februar 2021, also ein bisschen später. Und ich kann dir auch schon mal einen Tipp geben, also die Folgenausschnitte, die ich dir jetzt zeige, die sind jetzt chronologisch. Also es wird jetzt immer später.
Okay, es wird immer später.
Nummer 3. Du bist ja jetzt nicht wirklich so ein Typ, der unbedingt in solchen Gruppen aufgeht und dann gleich Klassensprecherin wird. Wie ging es dir denn dann damit, in so einer Gruppe zu sein?
Also ehrlich gesagt habe ich mich manchmal so ein bisschen an meine Schulzeit zurückerinnert gefühlt. Vor allem als es darum ging, dass ein Abschiedsgeschenk für die Therapeuten gemacht wird. Und ich finde jetzt sowas prinzipiell ja auch ganz nett. Allerdings bekommen die jede Woche ein Abschiedsgeschenk, weil jede Woche wieder 20 Leute abreisen. Und als dann irgendwie kam, ja, jetzt ist Fototermin, der wurde dann noch dreimal verlegt und dann hieß es auch noch, in welcher Kleidung, nämlich in Sportkleidung, man zu erscheinen hat, da habe ich dann so gemerkt, dass sich in mir sehr großer innerer Widerstand formiert hat und da habe ich dann mal wieder gemerkt, dass so extreme Gruppendynamik für mich einfach dann doch irgendwie nichts ist. Und es führte dann auch zu einer, wie ich sehr gerne auch zugebe, etwas kindischen Reaktion von mir, dass als das Bild wurde dann fünfmal gestellt und dann irgendwie für das Foto und es war mir irgendwie relativ egal. Und dann sollte ich mich noch vor irgendwen hinknien, damit das Bild funktioniert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nö, mache ich nicht. Ist im Nachhinein betrachtet natürlich ein bisschen lächerlich, warum man sich auf einem Foto nicht hinsetzen kann. Aber es war der Punkt
so
einfach erreicht.
Alter, ich kann das so gut nachvollziehen.
Ja, da kommen gleich Gefühle hoch. Das war eindeutig mein Bericht aus der Reha.
Die widerspenstige Judith, die sich rebellisch weigert gegen alles.
Ja, ach naja, es war, ich glaube, da kommen mehrere Dinge zusammen. Also ich bin im Nachhinein, das ist ja vielleicht auch mal irgendwie eine Erkenntnis, also ich bin froh, dass ich die Reha damals gemacht habe, weil man muss einfach sagen, dass, also was ja auch einer der Punkte bei dieser Reha ist, dass man mal rauskommt, war natürlich in Zusammenhang mit, dass da immer noch Corona war, zwar schon am Abklingen, aber dennoch auch wirklich mal ganz gut, mal von zu Hause weg zu sein. Und so schwer mir das auch gefallen ist, auf meinen Partner und meinen Hund zu verzichten, die 3 Wochen, es war schon gut, mal in einem anderen Setting zu sein und auch, ja, also sich um bestimmte Dinge wie das Mittagessen und so weiter auch nicht zu kümmern zu müssen. Aber trotzdem, ich würde heute, glaube ich, eine andere Klinik auswählen. Also die war speziell für junge Menschen mit Krebs ausgelegt und also speziell für junge Frauen mit Brustkrebs eigentlich sogar. Von daher, ich hatte mir gedacht, dass ich da irgendwie vielleicht mehr Gleichgesinnte finde oder mehr Kontakt irgendwie schließen würde, der sich auch länger erhalten hat. Also ich habe heute eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr zu den Leuten von damals und habe da auch nicht so richtig connected mit den Menschen, die da waren. Da waren schon einige nett, das will ich gar nicht sagen, aber das war einfach irgendwie dann trotzdem nicht meins. Und ich habe auch später mal wieder drüber nachgedacht, warum eigentlich nicht. Und wenn ich jetzt heute mein Leben so anschaue und auch wenn ich meinen Freundeskreis anschaue, und das würde ich auch mal gerne wissen, wie es bei dir ist. Also ich habe enge Freunde, die in meinem Alter sind und damit meine ich jetzt 4 Jahre plus und minus. Aber ich habe tatsächlich auch Menschen, die mir sehr nahe stehen, die dann doch 10 oder sogar 20 Jahre älter sind als ich. Also ich merke einfach immer wieder, das war früher noch stärker, also als Kind und Jugendliche konnte ich mit Gleichaltrigen gar nichts anfangen, das ist ein bisschen besser geworden, aber ich merke immer noch, dass ich mit Menschen in verschiedenen Altersschichten einfach besser klarkomme als nur irgendwie so mit den Gleichaltrigen und so ging es mir auch ein bisschen bei dieser Reha. Wie ist das denn in deinem Umfeld so?
Also zunächst mal möchte ich festhalten, ich bin -4 quasi. Also ich bin
genau,
gerade
du bist die untere Grenze.
Ja, also ein bisschen toleranter bin ich schon geworden, was das betrifft, weil man ja merkt, dass man einfach erwachsen ist und die anderen sind auch erwachsen, halt nur vielleicht 10, 20, 30 Jahre älter oder so. Was mir aufgefallen ist, ich habe ein gutes Verhältnis zu vielen Eltern von meinen Freunden. Und da ist es teilweise so, dass man dann einfach so eine eigene Beziehung aufbaut, die jetzt nicht nur ist wie früher, wo du, also früher warst du einfach dann irgendwie zum Mittagessen bei irgendeinem Freund, irgendeiner Freundin, und dann waren das halt die Eltern, aber die hatten irgendwie keinen, die waren sozusagen keine Protagonisten.
Und ganz schlimm war es übrigens, wenn wir ins Telefon gegangen sind. Ich hatte
beim Festnetz.
Beim Festnetz, genau, bei meiner Grundschulfreundin, die hatte so einen Papa, der immer Witze gemacht hat, die ungefähr so waren, wie wenn ich gefragt hätte, ist die XY da, und dann kam, die kennen wir hier nicht, die haben wir hier nicht. Und wenn er manchmal noch die Stimme verstellt hat, hatte ich halt immer gedacht, vielleicht habe ich mich bei dieser wahnsinnig langen vierstelligen Nummer vielleicht doch vertippt. Also ich habe immer gehofft, dass sie rangeht, weil ich mit diesen Witzen nichts anfangen
konnte. Also es war eine vierstellige, du warst auch in dem Bereich. Und wir hatten,
natürlich,
ich möchte dir mal sagen, wir hatten, und ich kann das jetzt verkünden, denn der Ausschluss existiert nicht mehr, wir hatten tatsächlich, also meine Oma hatte früher das einzige Telefon im Haus. Wir haben mit meiner Oma und meinem Opa zusammen gewohnt und wir hatten die Nummer 333.
Also ihr wart noch dreistellig. Das ist natürlich ein Next
auf dem Dorf. Also und dann auch in diese Nummer. Das heißt, das haben jeden Tag irgendwelche Kinder angerufen, die das mal austesten wollten. ich finde diesen Ausschnitt auch deshalb interessant, weil natürlich unser Podcast irgendwie verwoben ist mit unserem echten Leben und unserer Freundschaft. Und wie gesagt, so ein Tagebuch ist. Und ich weiß noch ganz genau, ich war da auf Helgoland mit dem ersten, es war so der erste Urlaub mit Kind, mit meiner ersten Tochter zusammen und meiner Frau. Und ich lief da durch diese Klippen von Helgoland und dann riefst du an und dann habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen und dann hast du mir erzählt, wie etwas anstrengend es dann war auf der Reha. Und es fühlt sich jetzt eigentlich nicht 2,5 Jahre her an. Ist es aber. Naja, es ist September 2021 gewesen.
Ja, das stimmt.
Also diese Zeit, diese letzten 4 Jahre sind schon sehr verschwommen, glaube ich, bei uns beiden.
Ja.
Umso besser,
ja,
dass man es dokumentiert. Also, das war die Folge Gruppendynamik Sartre Schonzeit. Da hat er immer so dreiteilige. Also da ging es dann auch noch, habe ich mir auch überlegt, das vielleicht noch zu bringen, habe ich aber dann nicht gemacht. Also Fischerei als Nebenschauplatz deines Scheiterns.
ich habe immer noch keinen Fisch gefangen.
Wirklich noch nicht? Okay, vielleicht.
Na, wir sind aber, also wir haben uns jetzt, der Umzug hat ja bedingt, dass wir jetzt auch in einem anderen Fischereigebiet sind und wir müssen uns jetzt erst wieder, also die Schonzeit ist ja auch noch, aber wir müssen uns jetzt dann erst wieder die entsprechenden Angelkarten besorgen und so. Das ist ja alles nicht so einfach, müssen wahrscheinlich den Verein wechseln. Also in Deutschland fischen zu gehen ist ja ungefähr wie Elterngeld zu beantragen, wenn ich mal an deine Erfahrungen so denke. Es ist ein hochkomplexer Prozess, überhaupt die Erlaubnis zu bekommen. Und aber wir haben übrigens vor, uns demnächst mal einen Besuch in einem, und Achtung, man nennt das so, in einem Forellenpuff zu besorgen.
Aha,
also das ist quasi ein Teich, der mit Fisch besetzt ist, sodass man eventuell eine Chance hat, einen Fisch zu fischen. Weil in deutschen Flüssen einen Fisch herauszuziehen ist, also für uns war es
bisher
unmöglich.
Das ist dann wie bei diesen Diktatoren, wo dann immer so die Schergen hinterherlaufen und dann immer irgendwie den Fisch totschlagen.
Ja,
das und
ist
dann
mir jetzt wurscht, aber ich brauche jetzt mal einen Fisch in der Angel. Den einzigen Fisch, den ich in der Angel hatte, war in Schweden. Wir können jetzt nicht extra deswegen nach Schweden fahren. Das ist noch Afrika. Also von daher, na.
Speaking of Scheitern, hier kommt Nummer 4.
Das finde ich echt toll, dass du dich für das Gelingen dieses Podcasts so opferst.
Das ist der dramaturgische Bogen, den dieser Podcast hier nimmt. Und natürlich fehlte bislang noch eine kleine Folge zum Thema, wie es ist, in Isolation im Familienraumschiff durch die Zeit zu fliegen.
Oh Gott.
Und so ist es momentan.
Du bist aber reichlich spät dran auch, ne? Also das ist, du machst es erst, wenn es alle gemacht haben, so gefühlt jetzt, oder wie?
Das ist ein bisschen wie die letzte Hexenverbrennung. So. Irgendwie lohnt sich es auch nicht mehr.
Das ist ja super easy, man hört es ja auch an deiner Stimme. Da hattest du, glaube ich, das erste Mal Corona.
Ja, schön war's.
Ja, aber tatsächlich muss man ja sagen, es war irgendwann auch der Running Gag, dass du krank warst. Also weil du hast irgendwann diese ganzen Kinderkrankheiten eben mitgenommen und warst einfach grundsätzlich irgendwie heiser im Podcast.
Ja, tatsächlich ist es jetzt ein bisschen besser geworden. Ich hatte ja Angst, dass wenn ich 2 Kinder habe, dass sich das nochmal potenziert und dass die Viren quasi hier fest einziehen, so einen Untermietvertrag bekommen. Und ich habe mal jetzt neulich gelesen, also Kinder haben bis zu, ich glaube, 10 bis 12 Atemwegsinfekte pro Jahr. Ich habe beim Heraussuchen dieses Snippets wirklich mit Schaudern festgestellt, dass es halt wirklich reihenweise Folgen gab in dieser Zeit, wo ich einfach klang wie der Tod. Und das war der Höhepunkt. Es war aber auch muss ich sagen, schön, ich hatte ein neues Mikrofon. Das konnte ich dann gleich benutzen und dann gleich 2 Stunden desinfizieren dann auch wieder. Also ich hatte, ja genau, ich hatte dann noch im Juni oder Ende Mai, glaube ich, fing das an, 2022 Corona. Ich glaube, meine Frau hat es zuerst und dann ich und aber meine Tochter hat es nicht bekommen. Also wir waren da insgesamt 9 Tage in Isolation, bis der Test nicht mehr ausschlug und sind da aber mit Maske rumgelaufen, komplett. Und es war anstrengend. Also ich finde auch, weil ich bin Brillenträger, dann musstest du immer dich entscheiden.
Sehe ich was oder kann ich atmen?
Ja, oder nimmst du halt dann die Kontaktlinsen, aber die sind dann auch anstrengend, wenn du es nicht gewohnt bist und wenn du eh schon gereizte Augen hast.
Die Augen sind ja auch dann mitgenommen. Ja.
Also es war nicht schön, war es aber für viele Leute nicht und viele Leute haben auch dann langwierige Folgen davon getragen. Das war bei mir nicht so. Also es war...
Wie lange hast du zum Erholen gebraucht? Also ich bin ja an Weihnachten krank geworden, ich glaube 22 auf 23 und ich war dann, ja, also ich war, ich habe zwar wieder gearbeitet, aber ich war eigentlich einen ganzen, also fast 6 Wochen, würde ich mal sagen, habe ich immer noch was gemerkt und locker 4 Wochen gehustet. Ja.
Nee, ich hatte keinen Geruchssinn mehr ungefähr 3 Wochen. Das war seltsam, weil es ansonsten war es auch ganz okay. Also ich glaube, ich habe 2-3 Wochen war ich noch sehr matt und habe mich halt so langsam erholt. Mich hat's, würde ich sagen, so mittelstark erwischt. Ich war jetzt im Urlaub und da denkt man ja nochmal über so öffentliche Räume nach, wenn man in anderen Orten in der Straßenbahn ist oder so. Und dann ist mir so aufgefallen, ja, oh Mann, ist echt noch nicht lange her. Da war die ganze Welt halt wirklich am Arsch und hatte Masken auf und es war Weltuntergangsstimmung und ich finde schon, man vergisst es leicht.
Das fehlt mir manchmal.
Ach so, ja gut. Also ich glaube, das ist so eine Nero-Stimmung. So, ja, möge doch das Kolosseum brennen. Denn oder was jetzt?
Ich möchte mich erklären. Ach so. Also tatsächlich dachte ich zwischendurch immer mal wieder, ich hätte Corona und wir haben auch immer mal wieder getestet, weil wir auch 1-2 Erkältungen hatten, die irgendwie zumindest, wie du schon sagst, so 1-2 Tage echt schlimm waren und dann wieder abflauten. Aber in der Phase dachte ich eigentlich schon nochmal, ich hätte es nochmal, aber war nicht so. Ich fahre auch, also längere Strecken mit dem Zug, wenn ich sie denn fahre, dann, also falls die Züge mal fahren, das kommt ja auch nicht so oft vor, fahre ich immer noch mit Maske und ja, Straßenbahn, wenn sie voll ist, auch mal. Wobei, da bin ich ein bisschen nachlässig jetzt geworden, auch jetzt, wo der Frühling kommt. Aber
okay, das heißt, dir fehlt nicht Corona, sondern die Tatsache, dass die Leute Masken tragen.
Nein, mir fehlt schon Corona.
Okay.
Immer dann, wenn ich keine Lust habe, was zu machen, was zu unternehmen und ich dann sehe, welche
Ausstellungen,
welches
bleiben.
Konzert, welches Theater, was auch immer ich jetzt gerade verpasse.
Oh,
weil ich
da kommt wieder die FOMO.
Da kommt wieder die FOMO. Und ich hatte halt, also während Corona hatte ich halt endlich mal einmal in meinem Leben keine FOMO, weil man konnte ja nichts verpassen. Und ich merke wirklich, also natürlich möchte ich nicht, wie das Menschen sterben und so und es allen schlecht geht und ist mir alles klar. Aber ich merke, für die FOMO war Corona echt eine Entspannung, weil es gab ja nichts zu verpassen. Das fand ich toll.
Super.
Ja, gut. Zum Letzten kommen.
Ich meine, wir sollten unbedingt zum Letzten kommen, ja. Jetzt kommt noch was, was versöhnlicher ist und ich sag mal eher wieder im Bereich der Nebenschauplätze stattfindet. Die Nummer 5, los geht's.
Ja, also ich sag mal so, vielleicht das Prinzip des Milchschäumens und des Cappuccinos nach 12 trinken, das kann sein, dass das durch die Touristen geprägt wurde, aber du wirst mir nicht sagen, dass Siebträgermaschinen nicht in den Bars standen. Die haben da halt vielleicht nur Espresso gemacht und eben nicht auch Cappuccino und das wurde dann immer mehr nachgefragt, weil den Cappuccino trinkt man prinzipiell eher zu Hause in der Früh. Das glaube ich war schon mal so, das habe ich auch mal gehört. Aber und dass sich das dann irgendwann verändert hat, aber also nein, also ich glaube dem Professor jetzt einfach. Ich habe meine eigene Wahrheit.
Siehst du das, Judith? Siehst du das da vorne? Siehst du da? Da kommt Neapel. Da, siehst du? Ist schon da. Aber wir fahren vorbei.
Das war unsere Reisefolge. Also haben wir 2 Reisefolgen gemacht, 2 Fantasiereisefolgen, immer zum Abschied in die Sommerpause. Und da wolltest du mir allen erstes erklären, dass der Cappuccino kein uritalienisches Produkt sei.
Genau, wir haben im Sommer 2022 eine Fantasiereise gemacht durch Griechenland, wo wir so verschiedene Orte bereist haben in unserer Fantasie, wo alte große Philosophen gelebt haben. Und das haben wir dann zum Staffelfinale das Jahr drauf wieder gemacht. Also das ist jetzt von Juli 2023.
Genau, das war,
ja. Also war so die Sommerfolge und da haben wir eine Italienreise gemacht, von oben bis nach unten. Sizilien, genau. Ja. Die sehr, sehr wichtige Kontroverse, um die es hier ging, war, glaube ich, dass ich gelesen hatte, also es gab so einen Kulturgeschichtsprofessor im Spiegel, der gesagt hat, dass das Interessante ist, dass die Cappuccino-Maschine, also die Maschine, die sowohl Milch aufschäumen kann, als auch Espressi industriell herstellen, also eine große Siebträgermaschine mit Milchschäumer, dass die, ich glaube, in der Emilia-Romagna eingeführt wurde, weil die Touristen so viel Cappuccino haben wollten, dass sie das dann sozusagen systematisiert haben. Das heißt nicht, dass der Cappuccino nicht italienisch ist, sondern dass die Cappuccino-Maschine, also im Sinne von die Kaffeemaschine, die Barmaschine, die Barista-Maschine, die wurde laut diesem Professor eingeführt aufgrund oder für die Touristen. Insofern, ja, also das war eine große Kontroverse.
Ich bleibe skeptisch.
Ja, genau. Und da fängst du dann an, in deine eigene Welt abzudriften. Und genau. Aber was ich da schon schön fand, war, also nicht nur an dieser Folge, sondern an ähnlichen, dass wir manchmal einfach auch so Quatsch gemacht haben. Schön waren auch die Außenfolgen. Für mich bleibt auch irgendwie Wismar zum Beispiel ein Highlight, wo wir am Strand saßen. Mhm. Wir saßen auch mal an der Donau. Auf der
Insel Pöhl. Ja, genau.
Genau. Und haben dann einfach Leute beobachtet und dabei.
Da kamen auch Menschen, die uns kannten, gut vorbei. Dachte sich, ne?
Okay, das war ein bisschen seltsam. Jetzt sind die beide verrückt geworden und sitzen nebeneinander und halten sich Mikrofone ins Gesicht. Das war irgendwie nice. Das war schön. Also allgemein, dass dieser Podcast immer auch genutzt wurde für so Spezialdinge. Wir waren auch mal bei dir vor Ort und haben Kekse gegessen an Weihnachten an deinem Tisch und haben darüber berichtet. Und
hört unbedingt rein. Es ist wahnsinnig,
ja. Spannend, wie wir Kekse essen. Ich habe auch Reportagen gemacht. Ich habe mal eine Reportage gemacht, wo ich durch Berlin-Mitte gegangen bin und Galerien kommentiert habe. Weißt du das noch?
Ja, ich weiß, wir hatten mal so diesen Außeneinsatz-Idee, wir haben das aber dann einfach nicht konsequent
durchgezogen. Faulheit. Aber es hat Spaß gemacht. Also allgemein geht es mir ja so, ich brauche immer einen Vorwand, damit ich mich mit der Welt beschäftige. Ich muss immer Content machen, das ist ganz fürchterlich. Genau, also das war unsere Italien-Sommerreise.
Ja, wir haben ja schon festgestellt, also wenn wir irgendwie über Nebenschauplätze geredet haben oder irgendwie Quatsch gemacht haben, dann hatten wir besonders viel Spaß. Und das ist eigentlich ganz witzig für uns, weil wir sind ja beide schon so eher auf der Seite derjenigen, die schon kontrollieren wollen, was so passiert. Und ein Thema, das sich über unseren ganzen Podcast hingezogen hat und das ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen im Fokus nehmen würde, ist das Thema Kontrolle und Kontrollverlust. Und da, glaube ich, gibt es nichts Besseres, wo man einsteigen kann, als bei dem Thema Eltern werden. Denn das war ja auch einer der großen Punkte. Wir sind ja in diesem Podcast gestartet, dass ich Krebs bekommen habe und du ein Kind. Wir haben zwischendurch auch immer wieder Vergleiche gezogen.
Ja, es wird auch Parallelitäten geben. Irgendwie nach 3,5 Jahren wird es nicht besser, wenn man das so formuliert. Das klingt immer noch falsch.
Es klingt immer noch komplett falsch, genau. Und aber was wir da eben auch besprochen haben, also du hast natürlich auch erzählt, wie es Anja geht und wie die Dinge für sie waren. Und sie hat uns ja auch mal ein paar Audioschnipsel für den Podcast eingesprochen. Aber natürlich ging es trotzdem sehr oft um die Thematik des Vaterwerdens, weil natürlich das ist es, worüber du kompetent sprechen kannst. Und da jetzt mal so ein bisschen die Frage, wenn du dir die Rückschau jetzt mal so vollkommen gibst, wie sehr hattest du das Gefühl von Kontrolle oder Nicht-Kontrolle, nicht nur bei der Geburt deiner Tochter, sondern alles, was so drumherum war, also von Schwangerschaft bis zum ersten Jahr? Kleine Frage. Antworte doch mal spontan.
Das Thema Kontrollverlust ist natürlich sehr zentral bei Kindern, weil du sehr wenig kontrollieren kannst. Du kannst, also als Mann sowieso wenig kontrollieren, was den Geburtsprozess betrifft, als Frau wahrscheinlich auch nur bedingt so, weil der Körper ja auch irgendwie macht, was er will. Dann begibst du dich in die Hände von Medizinern. Klar, du kannst irgendwie Techniken lernen, du kannst atmen und so weiter. Aber was wir damals schon gesehen haben, ist, das bringt dir alles nur bedingt etwas. Also Geburtsvorbereitungskurse zum Beispiel sind sinnvoll, um zu verstehen, was da passiert. Aber man muss sich das eher vorstellen als eine Vorbereitung, eine mentale auch, auf eine Situation, in der, ja, in der alles Mögliche passieren kann. Also wir waren zum Beispiel im Geburtshaus. Das hat halt aber nicht geklappt im Geburtshaus, weil sich meine Tochter verkeilt hat und halt einfach so per Kaiserschnitt dann auf die Welt kommen musste. Und deswegen sind wir dann halt nochmal ins Krankenhaus gefahren, was völlig okay war. Aber es war der erste Moment, wo man so merkte, ja, es ist nicht so, dass man sich da irgendwie...
Dass man sich aussuchen kann.
Ein, zwei Bücher liest, dann eine Strategie macht, einen Projektplan und dann läuft es so. Und das ist bei Anja und mir gerade sehr zentral eigentlich das Thema im Leben. Wir bewältigen das Leben, indem wir uns Pläne machen und indem wir die Koffer packen, indem wir sie nummerieren und dann die Daten draufschreiben.
Kann ich voll verstehen.
Ja, weißt du, was ich meine? Und das ist uns beiden auch wichtig, möglichst viel Kontrolle auszuüben. In dem Fall gibt es aber sehr fundamentale Dinge, auf die man keinen Einfluss hat. Dasselbe Thema bei meiner zweiten Tochter habe ich neulich...
Da seid ihr dann gleich ins Krankenhaus.
Da sind wir gleich ins Krankenhaus gefahren, aber da war dann halt die Problematik, dass sie halt ein Herzproblem hatte, das jetzt mittlerweile im Griff ist, aber was uns auch irgendwie kalt erwischt hat. Und damit will ich aber nicht sagen, es wird alles ganz bestimmt fürchterlich. Ich glaube nur, allein schon, wenn du über die Geburt nachdenkst und über die ersten Lebensmonate, dann geh einfach nicht davon aus, dass das schon laufen wird und dass das schon passt. So. Also es gibt ja Leute, die sozusagen das aus anderen Kontexten in ihrem Leben gewohnt sind. Ja? Die haben vielleicht auf Arbeit alles im Griff und dann denken sie sich, ja, das wird schon funktionieren. Ähnliches Thema bei der Kita-Eingewöhnung. Wir dachten halt, dass das schneller geht und es hat nicht...
Echt? Also ich hatte, aber okay, aber es war immer noch flott, glaube ich.
Ja, klar,
also
es hat auch alles geklappt und meine Tochter hat die Kita dann irgendwie sehr geliebt und war dann auch, als sie mal da geschlafen hat mittags, sehr schnell an dem Punkt, wo sie bis nachmittags geblieben ist. Und das Ding ist nur, es dauert halt und Kinder sind keine Maschinen. Und wenn die ein Jahr alt sind, ja, dann muss man die so ein bisschen ranführen. Und auch da waren wir ein bisschen blauäugig und dachten, ja gut, es gibt so ein paar Wochen Übergangszeit und dann läuft es. Und das hat halt ein bisschen länger gedauert. War alles kein Drama. Ich will damit nur sagen, man muss eines definitiv machen. Und da hätten wir vielleicht auch sogar noch besser sein müssen. Puffer einbauen, Puffer einbauen, Puffer einbauen. Und irgendwie immer, mein Freund hat, der Ingenieur, der hat immer gesagt, es gibt so den Faktor, alles ist mit einer Sicherheit von 1,5 geplant mindestens. Also das heißt, es muss die maximale Belastung aushalten und dann nochmal 50% drauf. Also Brücken oder ich weiß es nicht. Bitte nicht, also bitte nichts bauen jetzt mit dem Faktor, nehmt einen anderen. Ich bin nicht schuld. Aber so ist es ja halt auch, weil du sozusagen, die Möglichkeiten, dass etwas schief gehen könnte oder anders laufen könnte, als man das so plant, die sind halt sehr groß und sehr mannigfaltig. Und das ist anders als in anderen Kontexten, wie auf Arbeit, wenn man irgendwie 10 Jahre dasselbe macht, dann weiß man ungefähr, was schief laufen kann und was nicht.
Aber darf ich da mal einhaken, weil es ist so ein bisschen, also ich finde ja dieses Thema, also klar, du sagst, ne, ihr seid da manche Sachen blauäugig rangegangen, aber gleichzeitig ist dieses Thema, du kriegst ein Kind und alles wird anders und der Kontrollverlust ist maximal, das ist ja fast schon so ein Topos, der dir jetzt medial, zumindest in der Bubble, in der wir vielleicht irgendwie unterwegs sind, einfach immer um die Ohren gehauen wird. Und ich hatte bei euch jetzt gar nicht so den Eindruck, dass es immer und umfassend der Fall ist. Und es geht mir jetzt auch nicht darum, dass du jetzt sagst, nee, bei uns ist alles ganz, ganz toll, weil natürlich war es das nicht immer. Aber ich finde, vielleicht muss man das auch mal, also gerade auch Menschen, die auf dem Weg in diese Phase sind, schon mal mitgeben. Also ja, Dinge können komplett anders kommen und es kann auch richtig mies werden, aber es muss auch nicht alles gleichzeitig schief gehen irgendwie.
Nein,
wenn ich mal so
nicht
positiv sein darf.
Ja, ja, gerne. Nein, also der Kontrollverlust war überhaupt nicht maximal. Wir jammern auf einem hohen Niveau, weil wir zwei Menschen sind, die sehr viel Kraft investieren, damit Sachen einigermaßen geregelt ablaufen. Und wir sind vielleicht auch nicht so tolerant, was Abweichungen betrifft. Deswegen tun kleine Abweichungen schon weh, aber...
Ja, kann ich 100% nachvollziehen.
Aber um es ganz konkret zu sagen, ich habe jetzt zwei Kinder. Ein Kind ist 6 Monate alt, das andere ist 3. Und wir konnten in dieser Zeit, also ich konnte ein Buch schreiben. Ich hatte einen Vollzeitjob. Ich hatte Möglichkeiten... Also meine Frau hat einen Vollzeitjob oder einen fast Vollzeitjob. hat den auch, wir haben alle unsere Jobs behalten und konnten alle Fortschritte machen in unseren Bereichen. Es gab keinen irgendwie Karrierebruch in irgendeiner Weise bei beiden.
Was mit eurer speziellen Situation zu tun hat. Also ich glaube, das ist, also weiß ich nicht, ist völlig wichtig zu sagen, dass wir sind uns irgendwie bewusst, also geht mir ja auch nicht anders, dass bestimmte Regelungen durch Homeoffice und wie die Arbeitgeber sind, wir da einfach in einer sehr glücklichen Situation irgendwie sind und dass es vielen Leuten, egal wie sie sich anstrengen, anders geht.
Absolut. Also das ist jetzt nur die Schilderung von meinem Fall, aber also ich kann sagen, dass ich zu allem, was mir wichtig war, gekommen bin und es gab auch und gibt jeden Tag Momente der Erholung und es gibt, habe ich das Gefühl, natürlich kleine Momente der Anarchie, wenn irgendwie beide Kinder mal irgendwie tröten, aber im Großen und Ganzen, und das ist wirklich so das wichtigste Fazit, habe ich nicht das Gefühl, dass alles auseinandergeflogen ist. Also was ich aber schon glaube ist, es hat uns alle unsere Kraft gekostet, dass wir es im Zaum halten. Also das war jetzt kein Selbstläufer. Und es erfordert halt nicht nur Kraft, sondern auch viel Nachdenken, viel Organisation einfach.
Und auch manche Opfer, also manche Abstriche.
Ja, genau.
Ich meine, das muss man ja schon auch sagen. Also auch dieser Podcast ist ja unter anderem ein bisschen ein Opfer. Aber so ist es halt. Ja.
Thema Abstrich ist schon wichtig. Also ich bin jemand, der zum Beispiel früher gerne so ins, keine Ahnung, auch mal ein klassisches Konzert gegangen ist oder irgendwie so ein bisschen Kultur gemacht hat, ins Museum gegangen ist. Ich würde eigentlich gern mehr reisen, auch mehr so, weiß nicht, am Wochenende mal in die Stadt und da irgendwie in die Museen gehen oder diese ganzen Kulturaspekte. Und der ist, also dieses Kulturthema ist, sagen wir mal, zu 90% einfach verschoben auf die Zeit, wo es ein bisschen ruhiger wird. Ja. Also da würde ich sagen, da ist ein Defizit, von dem ich weiß, dass es mich auf Dauer nerven würde, wenn dieses Defizit nicht aufgefüllt würde, aber das ist zum Beispiel geschoben. Dann kommt bei mir dazu, dass meine Freundschaften eher auf die Distanz funktionieren und sich dadurch, um es mal, klingt vielleicht fast ein bisschen zynisch, aber so ist es nicht gemeint, aber besser, das lässt sich besser integrieren, als wenn ich jetzt alle meine engen Freunde um mich herum hätte und dann aber auch ein bisschen diesen Druck verspüren würde, mit jeder Person einmal in der Woche feiern zu gehen oder so, weil das wird schon wieder nicht klappen, weil die Abende, das kann ich auch sagen, die Abende. Also wenn ich sozusagen, ich stehe morgens auf und dann arbeite ich und dann noch ist Kinderbetreuung, bis die schlafen, dann geht da nicht mehr viel. Dann geht noch ein bisschen irgendwie was lesen, eine Stunde oder vielleicht auch mal ein YouTube-Video schauen und dann ist aber vorbei. Also ich glaube, allein wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre ein Mensch, der 3-4 Mal die Woche irgendwie abends noch weggeht oder so, oder das würde dann nicht mehr funktionieren. Wenn ich ein Mensch wäre, der viel reisen möchte, dann würde das auch nicht mehr funktionieren. Wenn ich irgendwie so ein krasses Hobby hätte, wo ich irgendwie mit meiner Rugby-Mannschaft irgendwie jedes Wochenende in einem anderen Ort, das würde auch nicht funktionieren. So. Also das Wochenende ist ein Puffer auch, um sich wieder zu erholen. Also es ist auf Kante genäht, aber es ist innerhalb dieses Rahmens halt noch kontrolliert und es ist halt bei jedem anders und jeder hat auch andere Prioritäten. Es gibt auch Leute, die sagen, ich würde keine Kinder haben wollen, weil ich möchte halt nicht dieses Leben führen, wo ich das und das nicht mehr machen kann. Für uns hat es ganz gut gepasst, aber auch da würde ich sagen, Ratschlag ist vielleicht so ein bisschen auch schauen, wie es anderen Eltern geht und auch wie unterschiedlich Kinder sein können, ja, und wie die Bedürfnisse sind. Manche Kinder wollen total viel kuscheln, manche brauchen total diese Aktivität, dann bist du halt mehr auf Spielplätzen und so. Und
das ist, glaube ich, halt ein bisschen das Problem, auch so mit dieser Vorstellung, okay, wie wird es mit einem Kind? Und auch ein weiterer sehr beliebter Vergleich, Kind und Hund, machen wir auch.
Ja, genau, das ist das zweite fürchterliche, ja. Also genau. Die Kinder werden mit Krebs und Hunden verglichen.
Ja, mit Hunden ist doch wunderbar. Nein, aber das ist war eine Erkenntnis, die ich tatsächlich auch aus dem Zuschauen bei dir und auch bei anderen Freunden halt irgendwie dann mal erkannt habe. Also Kinder haben relativ früh einen Charakter, ne? Also und einfach Eigenschaften, was sie brauchen, was sie nicht brauchen. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist mir und bei Hunden ist es tatsächlich genauso, dass einfach wirklich große, große Unterschiede, wie es diesen Wesen gut geht, gibt und dass man das tatsächlich nicht vorhersagen kann, in welche Richtung es geht. Und dann der Plan, wenn man ihn quasi auf den falsch angenommenen Charakter absetzt, nicht funktioniert.
Absolut. Also ich meine, wir waren jetzt zum Beispiel im Urlaub. Wir sind nach Bayern gefahren, haben die Omas besucht, eine nach der anderen. Und dann waren wir in Ungarn, sind dann weiter bis nach Budapest und dann zurück über Wien und so und dann wieder zu den Omas und also wirklich so eine Reise mit dem Auto, wo ich auch denke, ja, ich glaube, es gibt Kinder, die finden das voll easy und es gibt Kinder, mit denen kannst du das einfach nicht machen, weil die sich da entweder langweilen oder einfach dieses Sitzen nicht wollen.
Also ich würde heute noch quengeln.
Ja, ja,
also,
ja. Mit dir fahre ich auch nicht nach Budapest. Nee. Nein, aber da muss man halt einfach schauen und sich so ein bisschen rantasten und das haben wir auch gemacht. Also es ist nicht so, dass wir jetzt einfach gesagt haben, ja, wir wissen nicht, wie es läuft und dann stecken wir die Kinder ins Auto und wird schon gut gehen, sondern man muss dann halt kleine Reisen ausprobieren und einfach schauen, was die halt packen, weil es macht auch einfach keinen Spaß, wenn du das Gefühl hast, dass die Kinder so drüber sind. Und also Pragmatismus ist ja mein Lebensprinzip und ich glaube, an der Stelle ist auch einfach das Thema, sich vorsichtig rantasten. Was ich zum Schluss aber auch noch sagen möchte, ist, das Thema Angst vor Kontrollverlust war am Anfang, beim ersten Kind vor allem, auch sehr präsent, weil sowas Unbekanntes war. Und ich dachte, okay, jetzt habe ich mir mein Leben als Single oder als Mensch, der in einer Paarbeziehung lebt, aber ohne Kinder, so schön eingerichtet und jetzt kommt dieses Kind und jetzt wird alles also ganz
alles
anders.
Alles kaputt.
Naja, so vielleicht nicht, aber es macht
nein,
alles anders.
Ändert, ja.
Das ist natürlich nach wie vor so eine gewisse Sorge. Aber was halt immer und immer mehr überwiegt, ist halt auch einfach das, was man dafür kriegt. Und was man dafür kriegt, ist zum Beispiel halt eine Dreijährige, die dann halt einfach reinkommt und sich halt jeden Morgen irgendwie freut, wenn sie auf einen draufspringen kann und sagen kann, hallo und guten Morgen und magst du einen Kaffee? Ja, so ist sie nämlich, ja.
Und ich darf dann keine Hundevergleiche bringen. Ja, also doch, bis auf den
dasselbe.
Kaffee
ist es
passiert das absolut dasselbe.
Aber jetzt haben wir sehr viel über mich geredet und lass mich doch einfach mal Kinder und Krankheiten vergleichen. Kontrollverlust war natürlich bei dir auch ein Riesenthema, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und was jetzt so im Detail passiert ist, wie gesagt, das wollen wir jetzt auch nicht mehr komplett irgendwie aufrollen. Ich habe auch das Gefühl, wir haben darüber sehr, sehr, sehr viel gesprochen. Und
hört euch die Folgen an.
Ja, ich glaube nach wie vor, ich bin froh, dass wir es gemacht haben und dass es das jetzt auch irgendwie in der Welt draußen gibt, weil, mir hätte es damals bei meiner Diagnose geholfen, so einen Podcast zu hören. Also hoffe ich, dass das dann an die richtige Stelle bei manchen Menschen dann kommt, wenn sie es brauchen. Generell habe ich mich jetzt so auch im Vorfeld und in der Vorbereitung auf diese Folge gefragt, wie sehr ich zu der Aussage stehe, die auch in unserem Buch ist, dass man den Kontrollverlust an irgendeinem Punkt akzeptieren muss. Also ich schreibe ja an einer der Stellen, wo ich so in der Ich-Person in unserem Buch spreche, davon, dass es mir erst besser ging, als ich akzeptiert habe, dass mein Leben sich verändert hat und dass es wahrscheinlich auch nicht mehr wird wie vorher. Und ich glaube, das stimmt auch. Und trotzdem würde ich jetzt in der Rückschau auch nicht sagen, dass man den Kontrollverlust komplett akzeptieren muss. Es gab eine Phase, wo ich das dachte, so, weil der Versuch nach so einer Diagnose und während so einer Therapie irgendwie die Kontrolloberhand zu behalten, was mir natürlich auch sehr wichtig war, das ist ja einfach ein Punkt, wo wir beide uns sehr, sehr ähnlich sind, so der Versuch, okay, ich muss über alles Bescheid wissen und ich muss das jetzt irgendwie kontrollieren und ich muss da irgendwie dahinter sein, das war natürlich ein großer Druck und der war an manchen Punkten, war dieser Druck natürlich auch zum Scheitern verdammt, weil du kannst manche Dinge eben nicht kontrollieren, du kannst schon nicht kontrollieren, dass du krank wirst. Du kannst aber auch während der Therapie nicht alles kontrollieren, denn es können Dinge schiefgehen. Ärztinnen und Ärzte können komische Dinge machen und du weißt einfach nie, wie dein Körper reagiert. Und der hat ja auch ganz oft nicht so reagiert, wie ich mir das vielleicht gerne vorgestellt hätte oder wie es prognostiziert war. Im Übrigen im Guten wie im Schlechten. Ne? Manche Sachen treten ein, was man befürchtet hat, und anderes, was wahrscheinlich war, vielleicht auch nicht. Also von daher, das ist ein weites Feld, aber ich glaube letzten Endes, dass so sehr es ein Kampf war und so sehr es mir an manchen Punkten Energie geraubt hat, dass es trotzdem für mich wichtig war, meinen Weg dazu gehen, der halt nun mal darin bestand, zu sagen, okay, ich möchte möglichst viele Informationen haben. Ja, man muss nicht jeden Beipackzettel lesen, das ist schon klar, aber trotzdem irgendwie zu wissen, was sind die nächsten Schritte, welche Optionen gibt es und vielleicht eben dann dadurch auch die Möglichkeit zu haben, an manchen Stellen nochmal nachzufragen oder vielleicht dann nochmal zu erinnern, müssten wir dies und jenes nicht nochmal untersuchen, müssten wir dies und jenes nicht nochmal testen. Da ist man keine angenehme Patientin, das ist mir klar, aber ich glaube, für mich Ja, also ich glaube das auch nach wie vor. Und auch wenn ich bin ja noch so in manchen Online-Foren oder Gruppen ein bisschen aktiv, bin auch hier in einer krebsüberlebenden Gruppe. Das ist so ein Verein, wo sich junge, also jung heißt so bis 45 ungefähr, ehemalige Krebspatienten oder auch Menschen, die in Akutbehandlung sind, einmal im Monat treffen und sich austauschen, was tatsächlich ein sehr schönes und ich glaube, ich habe hier auch schon mal drüber gesprochen, auch ein sehr tatsächlich ermutigendes Umfeld ist, weil da auch einfach viel gelacht wird und das gar nicht so eine, das ist keine Selbsthilfegruppe, die da sitzt und den ganzen Tag weint. Also, na, überhaupt nicht, sondern wir gehen halt immer, wir gehen essen, wir gehen in Kneipen, wir unterhalten uns. Und auch da kann man dann eben irgendwie so sehen, wie gehen andere Menschen mit diesen Situationen um. Und jetzt gerade, wenn im Online-Bereich, wenn irgendwelche Fragen gestellt werden, dann merkst du eben schon oft, wenn Leute einfach den Zugang zu bestimmten Ressourcen, zu bestimmten Wissen nicht haben. Oder ich meine, ich hatte natürlich auch mit Martin als meinem Partner das Glück, dass der mir natürlich, wenn ich irgendeinen Befund nicht verstanden habe, dann konnte der mir schon sagen, was da drin steht. Und wenn man das eben nicht hat oder da keine Verbindung zu hat und aus verschiedensten Gründen das nicht hinbekommt, dann kann man manchmal auch nicht die richtigen Fragen stellen und sich in der Therapie irgendwie zurechtfinden. Und ich glaube, so bitter das ist, dass je mehr man sich in diese Therapie auch auf gewisse Weise involvieren kann, und damit meine ich nicht ständig den Ersten erklären, was sie jetzt alles falsch oder richtig machen, aber einfach irgendwie dabei zu sein als aktiver Patient, ich glaube, dass das insgesamt für die Prognose besser ist. Also wenn man nur auf das System vertraut und das schon alles automatisch passieren wird, dann kann man, muss nicht, ja, will ich auch sagen, aber dann kann es schon passieren, dass Dinge unter den Tisch fallen und das kann schlechte Konsequenzen haben.
Es sind vielleicht auch zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist ja eher so dieses Akzeptieren, dass man jetzt grundsätzlich nicht ändern kann, dass man krank ist. Aber das bedeutet vielleicht ja auch nicht, dass man sich zurücklehnt und sagt, gut, ich nehme jetzt einfach, was mir geboten wird, sondern bewusst zu schauen.
Wobei das aber eine Taktik ist, die manche Leute fahren. Und ich glaube auch, dass es für manche funktioniert. Für mich halt gar nicht. Also so dieses ich gucke jetzt, was passiert und ich muss das jetzt annehmen alles. Da würde ich nach wie vor sagen, nee, es ist zwar anstrengender, wenn man das nicht so schicksalsergeben annehmen kann, aber es kann trotzdem der richtige Weg sein. Für mich war es der definitiv. Also mich da an manchen Stellen dagegen aufzubäumen. Auch wenn es, wie gesagt, sehr, sehr viel Energie gekostet hat, die man vielleicht anders hätte verwenden können, aber war halt eben so.
Aber da kommt ja wieder das alte Prinzip der Stoa zum Tragen, dass man quasi sich überlegen sollte, welche Dinge man ändern kann und welche nicht. Und was
Pick your fights.
Ja, genau. Was man nicht ändern kann, ist vielleicht, dass man jetzt gerade diese Krankheit hat. Aber was man ändern kann, ist, ob man da mit einem gewissen Bewusstsein und mit einer Wachheit reingeht oder nicht. Und das kann schon einen Unterschied machen. Ja. Auch nachzulesen in der beliebten Wochenzeitung Die Zeit, bald vielleicht. Aber jetzt kommt nochmal der letzte
Block. Jetzt kommt wieder ein Werbeblock.
Ja, ich hab vor langer Zeit mit der Zeit geredet über Gelassenheit. Und ich glaube, es kommt jetzt bald. Also schaut doch mal in der Zeit nach, ob ihr mein sympathisches Bild seht.
Wo du hoffentlich das Buch in die Kamera hältst und
ich habe denen verschiedene Bilder angeboten, auch unter anderem die Werbebilder, wo ich das Buch in der Hand halte, aber ich glaube, es wird eher so ein paar kleines Porträtfoto.
Ich hoffe, du hast nicht das Bild genommen, wo du das Buch verkehrt rumhältst.
Nee, ach so, ja, du meinst wobei das auch lustig wäre, so zum Thema Gelassenheit, weißt du. Nee, ich habe auch noch zwei, drei Bilder gemacht auf dem Prater. Weil das ist ich war ja in Wien und dann haben wir noch ein bisschen Fotos gemacht, weil das ist eine tolle Kulisse, weil da so viele bunte Farben sind und so viele unterschiedliche Strukturen, vor denen man sich so fotografieren kann. Ja. Also wenn ihr mal Fotosession machen wollt, geht auf den Prater nach
Wien. Und wenn ihr nicht auf Instagram seid, dann wusstet ihr das auch noch nicht. So, wir haben ja schon den Punkt Werbeblock angesprochen. Lass uns doch als letztes noch über unser Buch reden. Das tun wir ja viel zu selten. Nein, aber tatsächlich den Aspekt Kontrolle und Kontrollverlust. Was das Buch angeht und vielleicht gar nicht über den Schreibprozess, sonst geht es nur wieder um unsere persönlichen Auseinandersetzungen, sondern was eigentlich passiert ist, nachdem das Buch in der Welt war. Und da, vielleicht so als Einstieg kann ich ja sagen, ich hatte gedacht, man hätte noch ein bisschen mehr Kontrolle über die Wahrnehmung. Ich glaube aber, das war naiv. Also ich hatte irgendwie gedacht, man könnte mit aggressiven Kontrollmarketing versuchen, irgendwie das Ganze noch ein bisschen mehr pushen und habe dann doch, also tatsächlich bei der Buchmesse dann so richtig gesehen, wenn man dann erstmal in so einer Halle steht, in der einfach nur Neuerscheinungen sind. Und man findet dann irgendwo, auch gar nicht mal schlecht platziert oder so, will ich gar nicht sagen, also nicht in der letzten Ecke, aber du findest halt auf einem Tisch dein Buch und stehst so da und denkst dir so, wie zur Hölle, auch wenn es so schön pink ist, lila, pink, magenta, wie soll denn darauf jemand aufmerksam werden? Und da kam bei mir so eine gewisse, eine Mischung aus Demut und Hoffnungslosigkeit, aber so.
Aber jetzt muss man nochmal sagen,
es ist
liebe
ein,
Judith.
Es ist ein Buch unter vielen und das finde ich manchmal ein bisschen schade.
Aber jedes Buch ist ein Buch unter vielen, außer vielleicht die Bibel und die
Kritik der reinen Vernunft. Ich wollte gerade sagen, die Bibel, ja.
Und ansonsten würde ich sagen, also da kommt natürlich wieder mein Optimismus rein. Also ich würde sagen, wenn man als jemand, der das so zum ersten Mal macht, dann schafft irgendwie Sachen in der Zeit und in der SZ zu platzieren und irgendwie in der Passauer Neuen Presse und auf Arte und du warst ja zweimal, glaube ich, im Radio oder in einem Podcast.
Einmal,
ja, genau.
Oder? Keine Ahnung, ja.
Also das ist ja viel mehr, als die meisten Leute irgendwie hinbekommen. Und klar, es ist einfach so, dass es sehr, sehr viele Neuerscheinungen gibt. Ich kriege das halt über Blinkist, über meine Arbeit mit, wie viel da einfach kommt. Und wie viel in den unterschiedlichsten Bereichen irgendwie gemacht wird. Und dann darf man nicht vergessen, es gibt ja auch Fachbücher zum Beispiel, die sind noch viel spezieller und zugeschnittener. Und letzten Endes, also was ich gelernt habe, ist, eigentlich müsste man einfach Vampirgeschichten für junge Erwachsene machen, weil da,
ja.
Weil das kommt an und das wird gekauft. Es gibt jetzt so einen neuen, also auch, glaube ich, über TikTok, bevor jetzt so ein Buchlesetrend. Aber die Frage ist ja immer, willst du irgendwie hunderttausende Bücher verkaufen oder willst du einfach Leuten eine Inspiration bieten? Und ich habe halt schon ein paar Mal gehört von einzelnen Leuten, dass
geht
es denen
nicht
was.
Beides?
Da sind wir, glaube ich, beim Thema der Folge. Ich glaube, das Erste, also der quantitative Erfolg, der liegt gar nicht so sehr in deiner Hand.
Nee, das glaube ich nicht.
Wenn du überlegst, also wie viele Bücher hundertmal abgelehnt wurden und dann ein Riesenerfolg wurden, kommerziell und dann in 20 Sprachen übersetzt wird. Das ist, ich glaube nicht, dass es eine Meritokratie in dem Sinne ist, dass die besten Texte einfach die meisten Leser bekommen, sondern die Faktoren sind
da ist viel
Zufall,
Zufall und Glück
Zeitgeist,
dabei.
Ja. Dinge, die nicht in deiner Hand liegen. Und deswegen würde ich ja immer sagen, mach den Content, von dem du überzeugt bist und schau, dass du dabei Spaß hast. Weil das Schreiben kannst du halt kontrollieren.
Ja, das ist alles richtig. Und trotzdem habe ich immer noch den harten Kontrollwunsch zu sagen, kauf das Buch. Also, man kann es auch verschenken. Denk dran, Menschen haben auch Geburtstag und da wollen sie bestimmt ein Buch über Tod haben.
Merkst du, was das Problem beim Marketing ist, Judith? Merkst du sie jetzt endlich?
Ja. Das wussten wir ja schon immer. Aber wir haben jetzt viel über Kontrolle geredet und deswegen würde ich sagen, wir hören jetzt auch mal hier kontrolliert auf an dieser Stelle. Kontrolliertes Beenden von Dingen will ja auch gelernt sein. Und deshalb begeben wir uns jetzt, würde ich sagen, heute mal in die letzte Pause dieses Podcasts und dann folgt eben noch die letzte Folge. Und in der werden wir vielleicht große Geheimnisse verraten, wir werden sehen, aber wir werden über die Zukunft sprechen und auch ein bisschen, wie es mit uns beiden so weitergeht, zumindest was die Dinge betrifft, die wir kontrollieren können und nicht sonstige Schicksalsschläge, glücklicher oder unglücklicher Natur, wie auch immer, die ja eh mal passieren können. Aber es geht beim nächsten Mal um unsere Pläne. Die Folge wird ungefähr so Ende April, Anfang Mai erscheinen.
Genau, wir machen jetzt das, was man bei Atomkraftwerken auch oft macht. Wir machen jetzt hier eine geplante Abschaltung. Bis in ungefähr 4 Wochen. Ciao, ciao.
Auf ins Abklingbecken. Tschüss.
Tschüss.